Ja, es ist erstaunlich, wie positiv das Vertrauen von einigen Christen ist, die in Ländern leben, wo Christen verfolgt sind. Einer erzählte, wir wagen es nicht, unsere Bibeln öffentlich zu tragen. Wir treffen uns zu zweit oder zu dritt und benutzen unsere Smartphones, um Bibelstellen vom Internet herunterzuladen. Wir lesen eine Bibelstelle, besprechen die Bedeutung, ermutigen einander, beten füreinander und dann gehen wir auseinander. Als sein Gesprächspartner zeigte, dass er wegen der Gefahr besorgt war, lächelte der Mann aus dem verfolgten Land und sagte, seid nicht besorgt. Wir freuen uns in Christus. Wir sagen, wenn wir verfolgt sind, sollen wir Gott danken, dass wir nicht ins Gefängnis geworfen sind. Wenn wir ins Gefängnis geworfen sind, sollen wir Gott danken, dass wir nicht geschlagen wurden. Wenn wir geschlagen wurden, sollen wir Gott danken, dass wir nicht getötet wurden. Und dann lächelte er wieder. Und wenn wir getötet werden, sollen wir Gott danken, dass wir mit ihm im Himmel sind. Was für eine wunderbare Einstellung. Eine solche Einstellung ist nur möglich, wenn wir eine innige Beziehung zu Jesus haben, wenn unsere Augen auf Jesus gerichtet sind. Der Text für die Predigt heute ist Jesaja Kapitel 6, Vers 1 bis 8. Ich lese Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron, und die Säume seines Gewandes füllte den Tempel. Jesaja datiert seine Berufung nicht in der gewöhnlichen Weise zum Herrschaftsjahr eines Königs, sondern zum Todesjahr eines Königs, nämlich des Königs Usia, der starb 739 vor Christus. Der König Usia war ein gottesfürchtiger König und Gott segnete ihn. Er war mächtig und erfolgreich in den Kämpfen gegen die Feinde Israels. Jesaja selbst war aus dem königlichen Stamm Judas und war ein Cousin des Königs. Entschuldigung, er war ein Neffe, glaube ich, des Königs Usia. Er war viel jünger als der König und hat ihn wahrscheinlich hoch geachtet. Wir können annehmen, dass der König Usia ein großes Vorbild für Jesaja war. Dann aber kam eine große Tragödie. Aus der König Usia, er war mächtig und dann wurde er hochmütig. Er versuchte im Tempel Räucherwerk zu opfern. Diese Aufgabe lag nur in der Verantwortung der Priester. Die Priester haben versucht, Usia davon abzuhalten. Sie sagten ihm, geh aus dem Heiligtum hinaus, denn du hast treulos gehandelt und es wird dir nicht zur Ehre gereichen vor Gott. Er wollte vielleicht mehr Ehre bekommen, nicht nur König sein, sondern auch opfern im Tempel. Aber der König war wütend und wollte nicht auf die Priester hören. Dann lesen wir in 2. Chronik 26, und als er über die Priester wütend wurde, brach der Aussatz aus an seiner Stirn, angesichts der Priester im Hause des Herrn neben dem Räucheraltar. Und der Oberpriester Asaja und all die Priester wandten sich ihm zu, und siehe, er war aussätzig an seiner Stirn. Und sie trieben ihn schleunigst von dort weg. Und auch er selbst beeilte sich hinauszukommen, weil der Herr ihn geschlagen hatte. Und der König Usia war aussätzig bis zum Tag seines Todes. Und er wohnte in einem abgesonderten Haus, nicht mit seiner Familie, als Aussätziger, denn er war von dem Haus des Herrn ausgeschlossen. Nachdem der König Usia aussätzig wurde, lebt er anscheinend nur ein oder zwei Jahre weiter. Und Jesaja datiert seine Berufung im Todesjahr des Usias. Wahrscheinlich war bis zu dieser Zeit er seine Augen auf den König Usia gerichtet hatte, sein Held. Vom Zeitpunkt des Todes Usia fing Jesaja an, auf Gott zu schauen und Gott im Mittelpunkt seines Lebens zu beherzigen. Es war für Jesaja wie ein Paradigmawechsel in seinem Leben, der sein Leben total verändert hat. Der Apostel Johannes erklärt im Neuen Testament in Johannes Kapitel 12, Vers 41, dass es Jesus Christus war, den Jesaja hoch und erhaben auf dem Thron anschaute. Das Thema in Johannes Kapitel 12 ist der Glaube an Jesus. In Vers 37 schreibt Johannes über die meisten Juden, sie glaubten doch nicht an ihn. Aber einige haben geglaubt. In Vers 42, doch auch von den Oberen glaubten viele an ihn. Aber der Unglaube von den Mehrzahl der Menschen, die Jesus ablehnte, wurde in Jesaja 53, Vers 1 vorausgesagt. Herr, wer glaubt unserem Predigt? Und wen ist der Arm des Herrn offenbart? Wird zitiert in Kapitel 12, Vers 37 von Johannes. Dann zitiert Johannes aus Jesaja nochmals. Diesmal aus Jesaja Kapitel 6, woher unserem Text kommt. Nochmals über die Mehrzahl von den Menschen, die Jesus ablehnte, dass sie verhärteten Herzen hatten. Und Johannes schreibt, das hat Jesaja gesagt, weil er seine Herrlichkeit sah und redete von ihm. Doch auch von den Oberen glaubten viele an ihn. Aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu sein. Nach William MacDonald in seinem Kommentar zum Neuen Testament ist diese Offenbarung Christi in Jesaja 6 eine Bestätigung seiner Gottheit. William MacDonald schreibt, Johannes fügte nun die Erklärung hinzu, dass es Christi Herrlichkeit war, die Jesaja sah und von der er sprach. Deshalb ist dieser Vers ein weiteres Glied in der Kette von Beweisen, dass Jesus Christus Gott ist. Arthur Pink in seinem großen Auslegung vom Johannesevangelium beschreibt die Wichtigkeit der Erscheinung des Herrn folgendermaßen. Der Kontext stellt unmissverständlich klar, dass sich die Erscheinung auf den Herrn Jesus bezieht. Eine der erhabensten Beschreibungen der Offenbarung Gottes im ganzen Alten Testament wird hier auf Christus bezogen. Derjenige, der in der Krippe in Bethlehem geboren wurde, war kein anderer als der Thronbesitzer, vor dem die Seraphim anbeten. Jesaja hat Jesus in seiner begrenzten Herrlichkeit im Alten Testament gesehen, wie auch Petrus mit Jakobus und Johannes die Herrlichkeit Jesu im Neuen Testament bei der Verklärung gesehen haben. Und Johannes Calvin schreibt, Johannes erklärt für uns, dass es Christus war. Und zu Recht war Gott sich zu den Vätern nur durch sein ewiges Wort und durch seinen Sohn offenbarte. Jesus, der Schöpfer des Universums, ist eins mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist in der Dreieinigkeit. Und wo Gott im Alten Testament erscheint, sahen Menschen Jesus. weil er die Person in der Dreieinigkeit ist, der Gott auslegt. Diese Tatsache erkennen wir aus Johannes 1, Vers 18 im Neuen Testament. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Wir merken, dass Jesus, den Jesaja in seiner Herrlichkeit sah, wird auch Yahweh Zebaoth in Vers 5 genannt. Also dieser, den Jesaja sah, war Christus und er wird der Herr der Herrscharen genannt. Yahweh Zebaoth. Dieser Name für Gott wird 285 Mal im Alten Testament benutzt. Martin Luther erkannte in seinem Lied eine feste Burg, dass Jesus der Herr der Herrscharen ist. Luther schrieb, mit unserer Macht ist nicht getan. Wir sind gar bald verloren. Es streitet für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesu Christ, der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscharen und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Jesus ist Jesaja erschienen, aber durch Jesus hat der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Jesaja zum prophetischen Dienst berufen. Und diese Berufung hat sein Leben total verändert. In Vers 2 bis 4, Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Die dreimal Wiederholung von heilig ist eine Trisagion, wo die Heiligkeit Gottes dreimal wiederholt wird. Wenn etwas in der Bibel dreimal wiederholt, ist es sehr, sehr, sehr wichtig. Wie in Offenbarung, Kapitel 8, Vers 11, Kapitel 8, Vers 13. Und ich sah und hörte einen Adler hoch oben am Himmel fliegen und mit lauter Stimme sagen, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaunen, der drei Engel, die Posaunen werden. Hier in Offenbarung ist ein Aufruf von äußerster Trauer, Leid, Schmerz und Terror. Aber in Jesaja Kapitel 6, Vers 3 kommt zum Ausdruck, dass Gottes Heiligkeit nicht übertroffen werden kann. Er ist dreimal heilig. Diese Trisagion kommt ein zweites Mal vor in einem anderen prophetischen Buch der Bibel, nämlich in Offenbarung, Kapitel 4, Vers 8 im Neuen Testament. Die Heiligkeit Gottes wird auch dort gepriesen. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Das Wort Heiligkeit bezeichnet Gott nicht nur als vollkommen rein und ohne Sünde, sondern auch als unendlich höher und erhabener als alles andere. Er ist unendlich und vollkommen in allen seinen Eigenschaften. Er ist perfekt in seiner Majestät und Macht. Er ist der ewige Gott, der Schöpfer. Alles andere ist das Endliche, das Erschaffene. Und wie er heilig ist, so ist er auch herrlich. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Er ist herrlich und majestätisch in seiner Person. Und er ist auch herrlich und majestätisch in seiner Schöpfung. So ist die Erde mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt. Wie in Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seine Händewerk. Der Himmel und die Erde und alles andere in der Schöpfung sind durch Gottes Macht und Weisheit entstanden. Die Astronomen haben das Ende des Universums nicht gefunden. Sobald sie stärkere Teleskope bauen, entdecken sie neue Sterne und Galaxien. Die Erde spiegelt die Herrlichkeit, Magnificenz und Kreativität Gottes wider. Auch in den kleinen DNA-Molekülen, die unwahrscheinlich viel Information enthalten. Wir bewundern die Verschiedenheit und Varianten Gottes malerische Kunstwerk und Kreativität in der Tierwelt, in der Pflanzenwelt und auch unter Menschen, unter uns. Jeder ist ganz einzigartig. Gott ist nicht nur absolut heilig in der Vollkommenheit seiner Eigenschaften von Ewigkeit, Macht, Weisheit und Souveränität, aber auch im ethischen Bereich ist Gott vollkommen in seinen moralischen Eigenschaften wie Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Evelyn und ich lieben unsere vier Kinder, aber wir wissen, dass Gott sie mehr liebt als wir. Und auch wenn sie Probleme haben, dass Gott das Beste für sie im Sinne hat. Gott hat uns in seinem Bilde erschaffen, weil er Gemeinschaft mit uns haben will. Umso näher wir zu Gott kommen und eine innige Beziehung zu Gott pflegen, umso besser werden diese moralischen Eigenschaften in uns entfalten. Liebe, Gerechtigkeit, Gnade, Barmherzigkeit, aber niemals so vollkommen wie bei Gott. Ein dreimal Wiederholung kommt auch vor in dem Psalmen, das mit der Schöpfung Gottes zu tun hat. Es wird von Menschen geschrieben, dass die in ihrem Herzen denken oder sogar sagen, es gibt kein Gott. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament werden Menschen von einer solchen Einstellung streng gewarnt. Gott hat ausreichende Evidenzen seiner Existenz und Macht gegeben. Die Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit, sodass Menschen, die Existenz Gottes ablehnen, keine Entschuldigung haben. Römerbrief, Kapitel 1, Vers 20. Die Seraphim preisen die Heiligkeit Gottes und die Türpfosten erbebten von der Stimme der rufenden Seraphim. Der Tempel war mit Rauch erfüllt. Wir denken an den Rauch am Sinai, als Gott auf den Berg kam und das Gesetz gegeben hat. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Diese Ereignisse am Sinai war erschreckend für die Israeliten. Und gleicherweise war die herrliche Erscheinung Gottes für Jesaja nicht nur schön, sondern sehr erschreckend. Es kann sein, dass Jesaja befürchtete, dass er umkommen würde. Gott selbst hatte Mose in 2. Mose 33 gesagt, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. In Vers 5 Jesaja reagierte auf die Erscheinung Gottes mit Anerkennung seiner Sündhaftigkeit. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. In der Gegenwart der Heiligkeit Gottes erkannte Jesaja seine Sünde. Aber Gott wollte ihn nicht töten. Gott wollte ihn reinigen von seinen Sünden, damit er in der Lage wäre, Gott zu dienen. Zuerst musste er selbst seine Sünde erkennen und bekennen. Es ist wirklich ein Ausdruck der Gnade Gottes, wenn er uns zeigt, wie sündig wir eigentlich sind, damit wir Buße tun. Erst dann, wenn wir unsere Sünden zu Gott bringen, können wir gereinigt und geholfen werden, um das Leben zu meistern, zu genießen und fruchtbar zu sein. Es kommt teilweise durch unsere Buße. Warum durfte Jesaja überleben und nicht sterben, als er Gott sah? Einfach, weil er die volle, ganze Vollkommenheit der Herrlichkeit Gottes nicht gesehen hatte. Die Apostel Jesu, Petrus, Jakobus und Johannes haben auch die Herrlichkeit Jesu bei der Verklärung gesehen, aber sie sind nicht gestorben. Aber sie haben seine volle Herrlichkeit nicht gesehen. Wir wissen das, weil in Johannes 17 Jesus betete, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die ich mit dir hatte vor Anfang der Welt. Sie haben nicht die ganze Herrlichkeit. Sie haben etwas gesehen und das war sehr beeindruckend, aber noch nicht alles. Und ein Tag werden die Apostel und Jesaja und wir auch die vollkommene Herrlichkeit Jesu so sehen, soweit wir durch das Opfer Christi erlöst sind. Die unreinen Lippen von Jesaja und von den anderen Israeliten werden betont, weil das, was sie sagten, was wir sagen auch, entspricht das, was in unserem Herzen sind. Unsere Lippen, indem wir falsche oder bittere oder egozentrische oder gnadenlose Worte sprechen, zeigen, was in unserem Herzen ist. Jesus sagte, was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen. Dann in Vers 6 und 7, da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesöhnt. Das war ein Wunder, dass er nicht so verbrannt wurde. Aber Jesaja wurde nicht durch Taten der Reue gereinigt, gute Werke, um seine Sünde auszugleichen. Nein, er konnte aber mit einer glühenden Kohle vom Altar gereinigt werden. Die glühende Kohle wurde vom Brandopferaltar im Tempel genommen, wo Brandopfer und Sündopfer geopfert wurden. Alle solche Opfer am Tempel im Alten Testament sind Bilder für das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Deshalb ist die Reinigung der Lippen von Jesaja ein Bild für die Reinigung durch das Opfer Jesu Christi für Sünde, die erst 600 Jahre nachher stattfinden wurde. Trotzdem hat Gott es gerechnet für Menschen im Alten Testament auch. Die Vergebung Jesaja war nur möglich, weil Jesus für die Sünden von allen Menschen starb, auch für Menschen im Alten Testament. In seiner Gnade hat Gott die Sünde von gläubigen Menschen im Alten Testament vergeben, obwohl die Strafe für ihre Sünde erst hunderte Jahre nachher bezahlt wurde. Niemand in der ganzen Geschichte wurde gerettet und vorbereitet für Himmel, als nur durch Jesus Christus. Jesaja war wahrscheinlich schon gläubig, als er in Kapitel 6 von Gott zum Prophetenamt berufen wurde. So sehen wir an dieser Stelle eine geistliche Reinigung von Jesaja, die notwendig war für seinen Dienst. Wir brauchen immer wieder eine geistliche Reinigung, wie bei den Jüngern Jesu, als er ihre Füße gewaschen hat. Jesus sagte Petrus, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil bei mir. Ist es lange her, seitdem du vom Herrn gewaschen wurdest? Eigentlich ist dies wie Buße unter den größten Vorrechten, die wir im Leben haben. Wer will nach der Arbeit schmutzig bleiben, wenn er eine gute Dusche nehmen kann? In diesem Leben ist es nicht zu vermeiden, dass wir geistlich schmutzig werden, wegen unserer Taten, Worten und Gedanken, die nicht immer richtig sind. Lass uns täglich in seinem Wort und in Gebet vom Herrn waschen lassen. In Vers 8, wir kommen zum Ende unserer Betrachtungen. Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Jesaja zögert nicht und stellt sich bereit, Gott zu dienen. Warum hat Gott gesagt, für uns, oder Jesus gesagt, für uns? Wer wird für uns gehen? Warum benutzt Jesus die Mehrzahl uns in seiner Rede? Es gibt mehrere Stellen im Alten Testament, wo Gott mit einer grammatischen Mehrzahlform redet. In 1. Mose 1, Vers 26, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Nach der Sündenfall, und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und beim Turmbau zu Babel, wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren. Eine Möglichkeit, die vorgeschlagen wird, ist, dass Gott die Mehrzahl der Majestät benutzt. Und bei diesem Brauch werden Menschen wie Herrschern in einer Mehrzahl angeredet, um ihre hohe Stellung anzuerkennen, wie bei Euer Majestät. Wahrscheinlicher ist dies ein Hinweis auf die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Offensichtlich waren alle drei Personen der Gottheit bei der Schöpfung der Welt dabei. Lass uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Als Gott sagt das. Und hier bei der Berufung von Jesaja war Jesus stellvertretend, nicht nur für sich, sondern auch für die anderen in der Dreieinigkeit, für den Vater und für den Heiligen Geist. Jesaja antwortet, hier bin ich, sende mich. Wenn wir die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes erkennen und unsere Sündhaftigkeit und wenn wir auch durch das Blut Jesu und die Gnade Gottes gereinigt sind, sollen wir auch bereit sein, Gottes Willen zu tun. Gott wird uns zeigen, was seinen Willen für uns ist, wo unser Platz ist, und er wird uns dort segnen. Du hast vielleicht schon längst den Platz gefunden, wo Gott dich haben will. Dann bleib nur dort und lebe in Treue für Gott, ihm täglich vertrauen und nachfolgen. Lass Jesus dich täglich waschen, in seinem Wort und durch Gebet bekennen und anerkennen der falschen Dinge, die wir getan haben, und nehme die Gelegenheit, die Gott dir gibt, dein Vertrauen zu Gott zu bezeugen. Aber wenn du nicht sicher bist, wie Gott dich leiten will, dann kannst du persönlich das aneignen, was Jesaja erlebt hat. Die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes in der Schrift und im ganzen Universum zu erkennen, deine Sündhaftigkeit zu erkennen, vom Blut Jesu gereinigt werden, dann kannst du auch Gott sagen, hier bin ich, Gott, brauche mich, wie du willst. Zusammenfassend, zuerst, Jesus kommt auch zu uns heute, nicht in sichtbarer Form, normalerweise. Einige haben doch Jesus gesehen. Und ich glaube, das Fest, besonders in verfolgten Ländern, wo Menschen wenig Möglichkeit haben, das Evangelium zu hören, dass Jesus in besonderer Art und Weise ab und zu Menschen erschienen ist. Aber wir erleben das wahrscheinlich persönlich nicht, sondern durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Wir sind auch herausgefordert, Gott in Wahrheit und mit Begeisterung anzubeten, wie die Seraphim in Jesaja 6 Jesus anbeten. Nicht so gleichgültig, ohne Begeisterung, sondern vom ganzen Herzen. Zweitens, auch wenn wir schon von unseren Sünden vergeben sind, weil wir Jesus vertraut haben, brauchen wir täglich gereinigt zu sein, wie die Jünger bei der Fußwaschung. Wir brauchen Vergebung für unsere täglichen Sünden und vielleicht besonders für die Sünden der Zunge. Lass uns die tägliche Waschung nicht vernachlässigen. Ich weiß persönlich, es kann manchmal Tage gehen, vernachlässigen. Das sollte nicht vernachlässigt werden. Drittens, Jesus will uns auch zum Dienst rufen, wo unsere Fähigkeiten und Begabungen für Jesus und seine Gemeinde benutzt werden können. Wie Jesaja Gott mit einer persönlichen Begabung diente. Können wir sagen, oder haben wir schon gesagt, hier bin ich. Ich bin bereit, das zu tun, Jesus, was du mir sagst. Ich möchte, dass du, Jesus, im Mittelpunkt meines Lebens bist. Also nicht der König, nicht dies, nicht das andere, sondern Jesus, dass du im Mittelpunkt meines Lebens bist. Jesaja sagte, hier bin ich. Und er diente Gott 53 Jahre. Jesus sagte, hier bin ich. Und er litt am Kreuz und besonders von der Trennung der Gemeinschaft mit seinem Vater während der drei dunklen Stunden am Kreuz wegen seiner Liebe zu uns. Wie wollen wir antworten? Lass uns zum Gebet aufstehen. Jesus, wir danken dir, dass du die Strafe für unsere Sünden bezahlt hast. Wir wollen dir vertrauen für die ewige Erlösung und auch für tägliche Waschungen und Hilfe. Wir danken dir auch, dass du uns niemals verlassen wirst. Und wir danken dir für das Vorrecht, dir zu dienen. Hilf uns täglich, deine Reinigung zu empfangen und die Einstellung zu behalten. Hier bin ich, sende mich. Im Namen Jesu. Amen.